Hallo, liebe Nachbarschaft. Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Dann haben wir was für euch. Denn dieses Jahr legen wir euch etwas ganz Besonderes unter den Mörderische Heimat Weihnachtsbaum. Wer auch über die Feiertage nicht genug von Mörderische Heimat bekommen kann, der kann sich freuen.
Denn wir haben uns überlegt, wie wir uns alle gegenseitig was Gutes tun können. Und daher haben wir uns Folgendes überlegt. Wir schenken euch eine Sonderfolge zum Thema Weihnachten und ihr schenkt uns eure Unterstützung, indem ihr diese Folge exklusiv bei Patreon bucht.
Das ist aber noch nicht alles, denn wir spenden dann wiederum einen Teil dieser Einnahmen die Opferhilfe Weißer Ring. Das ist eine Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität in Deutschland, Österreich und anderen Ländern, die kostenlose Hilfe, persönliche Beratung und Unterstützung anbietet.
Helft zu helfen. Ihr helft uns, dass wir diesen Podcast weiter kostenfrei anbieten können. Wir helfen dem Weißen Ring und damit den Opfern von Gewaltverbrechen.
Geht einfach auf Patreon. Ich buchstabiere Patreon. Patreon.com/mörderische Heimat. Mörderische Heimat zusammengeschrieben und mörderisch bitte mit OE. Dort bei Patreon einfach anmelden und das Weihnachtsspecial freischalten.
Den Link findet ihr in der Beschreibung jeder Folge der Bremen-Staffel und auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr alles ganz entspannt noch einmal nachlesen. Und jetzt kommt der Hammer. Der Fall ist ab sofort freigeschaltet.
Und schon kann's losgehen mit dem Weihnachtsfall. Ach, was sage ich mit dem Weihnachtsfall? Drei. Es sind gleich drei Fälle. Jeder von uns hat nämlich einen Weihnachtsfall mitgebracht. Ja, hört rein, tut Gutes und lasst euch auch über die Feiertage von uns was erzählen. Und natürlich auch gerne darüber hinaus.
Wie gesagt, alles freiwillig und außerhalb der normalen Staffeln. Aber es wäre schön, wenn ihr uns und den Weißen Ring unterstützen würdet. Wir sagen Dankeschön und ein frohes Fest für euch und eure Lieben.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Folge 78 und der letzte Teil unserer Bremen-Staffel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verehrte Nachbarschaft, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mörderische Heimat, eurem Podcast mit echten Fällen aus eurer Region. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mit mir im Studio sitzt heute wieder Shaggy Schwarz.
Hallo, liebe Nachbarschaft. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir versprechen euch wieder einen sehr interessanten, wie ich auch meine, schockierenden Fall, den wir für das Ende unserer Bremen-Staffel aufgehoben haben. Es geht um Mord, es geht vielleicht sogar um einen Mehrfachmord, vor allen Dingen geht es aber um einen Mord an Kindern.
Ja, immer ein sehr sensibles Thema, klar, Mord ist Mord und man möchte keine Qualifizierungen treffen, aber ja, wenn Kinder involviert sind, sensibilisiert das natürlich immer ungleich mehr. Es wird auch um sexualisierte Gewalt gehen, was das Ganze noch schlimmer macht. Und was wir hier vorab schon mal erwähnt haben möchten, damit ihr wisst, was auf euch zukommt.
Du bist ja kein Freund von Triggerwarnungen.
Nee, das stimmt, weil ich es ehrlich gesagt, ganz ehrlich, oftmals in Podcasts albern finde, wenn man in einem True Crime Podcast, in dem man von Morden und anderen schlimmen Taten berichtet, darauf explizit hinweist, dass es in dieser Folge furchtbare Sachen zu hören geben wird. Also finde ich manchmal ein bisschen heuchlerisch. So als wollte man gerade dadurch noch ein bisschen mehr Interesse schüren. Ne? Denn natürlich ist Mord, das wissen wir, immer brutal. Also es ist das Schlimmste, was ich einem Menschen antun kann.
Du meinst, als würde man in einem Kinopodcast explizit erwähnen, dass man sich eventuell über Filme unterhält.
Ja, genau. Sowas, ja. Natürlich ist das was anderes, aber vom Prinzip stimmt das. Ja. Also versteht mich nicht falsch, bitte. Ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen oder Hörer bei uns ausschalten, wenn wir eine Triggerwarnung aussprechen würden. Das kann man ja sowieso noch, wenn es einem in dem Moment zu heftig wird. Das ist ja das Schöne bei Podcasts, ne? Dass man immer ausschalten kann, wenn man sagt, nee, ist mir zu heftig oder habe ich keinen Bock drauf. Aber gut, ist meine Meinung und ich finde, an Mord gibt es nichts zu beschönigen. Es ist immer hässlich.
Und heute zeigt uns der Mörder ebenfalls eine furchtbare Facette davon. Wir hören mal rein, was Philipp uns zusammengefasst hat.
Im September 2004 soll ein Mann aus Bremerhaven zu einem Mordfall an einem 8-jährigen Mädchen befragt werden. Doch der Mann entzieht sich ein ums andere Mal der Befragung oder öffnet den Beamten nicht die Tür. So kommt es erst 2 Monate später zu seiner Zeugenaussage. Inzwischen hat der Mörder wieder zugeschlagen, sein Opfer diesmal ein 8-jähriger Junge.
Tja, das klingt schon mal nach einem sehr unglücklich Agieren seitens der Polizei.
Naja, zum damaligen Zeitpunkt gilt der Mann noch als Zeuge, vielleicht als Verdächtiger, aber nicht als dringend tatverdächtigt. Es ist eine Spur von vielen.
Aber Fakt ist, wenn man ihn direkt verhört hätte, hätte man eventuell den Mord an dem Jungen verhindern können.
Vielleicht ja, also ich gebe dir recht, 2 Monate ist dann doch eine deutlich zu lange Zeit, in der sich die Polizei hat hinhalten lassen, aber lass uns vielleicht erstmal anschauen, was überhaupt genau passiert ist. Ich würde vorschlagen, wir fangen am 6. Mai 2004 an. Da verschwindet nämlich die 8-jährige Levke in Cuxhaven-Altenwalde vor ihrem Elternhaus. Gleich vorab, ja, Cuxhaven gehört eigentlich nicht zu unserem Bundesland Bremen, aber unsere heutigen Fälle haben allesamt länderübergreifenden Charakter, führen aber letztlich alle nach Bremerhaven und somit in unser momentanes Bundesland, mit dem wir uns ja beschäftigen.
Okay, ein Mädchen ist verschwunden. Sie heißt Levke und verschwindet vor dem Elternhaus. Wie das?
Es ist ein unglücklicher Zufall, denn Levke ist gerade von der Schule nach Hause gekommen. Sie hatte bis 12.15 Uhr Schule und begibt sich dann mit 2 Schulfreundinnen zu Fuß auf den Nachhauseweg.
Wie weit ist das? Also von der Schule bis zum Elternhaus?
Das sind ungefähr 15 Minuten. Sie sind zu dritt, die Mädchen. Die erste Freundin wird zu Hause abgesetzt, dann Levke. Die dritte Freundin geht dann alleine weiter.
Sie kommt also zu Hause an. Wie verschwindet sie dann?
Das ist das, was ich mit tragisch meinte, denn Levke ist als erste ihrer Familie zu Hause. Ihre Geschwister kommen erst später, ihr Vater arbeitet noch und ihre Mutter Ulrike ist gerade zu dieser Zeit auf einer Fortbildung. Sie arbeitet als Krankenschwester in Bremen. Und für die Zeit dieser Fortbildung hat Levke extra einen Hausschlüssel bekommen, damit sie nach Hause in das Haus reinkommt. Aber just an diesem Tag hat sie den Schlüssel zu Hause vergessen.
Sie kommt also zu Hause an, will aufschließen und bemerkt, dass sie den Schlüssel im Haus vergessen hat.
Genau. Das ist aber eigentlich kein Problem, weil ihr Vater nur ein paar Minuten später kommt, weil er das Mittagessen für die Kinder zubereitet. Und so ist das auch an diesem Tag. Gegen 12.50 Uhr kommt der Vater Thomas schon nach Hause. Doch als er ins Haus kommt, bemerkt er, dass zwar Levkes Schlüssel da ist, aber von ihr jede Spur fehlt.
Lass uns das kurz zeitlich nochmal einordnen, damit wir das klargezogen haben. Levke hat gegen 12.15 Uhr Schulschluss. Dann geht sie mit 2 Freundinnen zu Fuß nach Hause. Das dauert so eine Viertelstunde.
Mhm, ja.
Das heißt, sie ist gegen 12.30 Uhr zu Hause angekommen. Dann bemerkt sie, dass sie ihren Hausschlüssel vergessen hat. Ihr Vater kommt gegen 12.50 Uhr zu Hause an, um das Mittagessen für die Kinder zu machen. Das heißt, Levke kann nur in diesen 20 Minuten verschwunden sein. Ein sehr enges Zeitfenster.
Ja, das siehst du absolut richtig. Das ist ein sehr knappes Zeitfenster, was der Täter aber genutzt haben muss, um sich des Mädchens zu bemächtigen.
Wird Levke dennoch gesehen?
Ja. Eine Nachbarin fährt mit dem Auto an dem Grundstück vorbei und sieht Levke dort vor dem Haus stehen. Sie gibt später an, das Mädchen stand dort wie bestellt und nicht abgeholt.
Was Sinn ergibt, weil sie ja den Schlüssel vergessen hat und nun auf ihren Vater wartet.
Ja.
Und Videoaufzeichnung aus der Nachbarschaft oder so?
Nee, da gibt's leider nichts. Levke ist einfach jetzt erstmal verschwunden. Der Vater ruft bei den Freundinnen an und fragt, ob Levke vielleicht dort hingegangen ist, aber niemand hat sie gesehen. Also informiert er dann die Polizei.
Und die nimmt das auch gleich ernst?
Ja. Nicht zuletzt, weil zu der Zeit der sogenannte Maskenmann sein Unwesen in Norddeutschland treibt.
Der Maskenmann, das war doch dieser Mann, der in Einfamilienhäuser und Schullandheime einbrach und dort Kinder missbrauchte, richtig?
Richtig. Ja. Der stammte übrigens auch aus Bremen, aber in dem Fall müsste man sich mal explizit in einer ja, fast gesonderten Staffel widmen. Das ist schon sehr speziell. Die Serie zog sich ja über beinahe ein Jahrzehnt hin. Also das war schon eine ganz besondere Nummer. Naja, jedenfalls ist die Polizei sofort vor Ort und beginnt mit ihrer Arbeit. Inzwischen ist auch die Mutter vor Ort und die beiden Geschwister.
Wie alt sind die damals?
Der Bruder ist 10 Jahre alt, die Schwester 12. Lewke war also das jüngste der drei Kinder.
Und jetzt beginnt die Suchaktion nach dem 8-jährigen Mädchen. Hat man eine Beschreibung?
Ja. Lewke trug am Tag ihres Verschwindens einen rot-weiß geringelten Pullover, eine bordeauxfarbene Korthose mit Blütensymbolen, hellblaue Turnschuhe und eine blaue Jacke mit roten Streifen.
Hast du ein Foto von ihr?
Ja, habe ich. Ich zeig dir's mal.
Ach ja, blonde Haare, eine Brille auf der Nase und ein süßes Lächeln. War sie denn kontaktfreudig? Also hätte sie vielleicht zu einem Fremden ins Auto steigen können?
Also ihre Eltern beschreiben sie als ruhiges, aber auch lebhaftes Kind. Und man hatte erst vor ein paar Tagen mit den Kindern über das Thema gesprochen. Nicht bei Fremden einsteigen.
Aber es sind halt auch Kinder.
Ja, also ich spoiler jetzt mal, damit hast du leider recht. Man muss nur die richtigen Knöpfe bei Kindern drücken, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Okay, dann erstmal weiter in unserem Fall. Man sucht jetzt also nach Lewke.
Ja, und zwar mit großem Aufwand. Also Polizei, Feuerwehr, Hubschrauber, Leichenspürhunde und unzählige Freiwillige, aber Lewke bleibt zunächst verschwunden.
Und auch keine Spur, die man verfolgen könnte.
Richtig. Das ändert sich aber am nächsten Tag. Da findet ein Mitarbeiter eines Bauhofs auf einem Waldparkplatz, circa 25 Kilometer entfernt, in einer Mülltonne eine Kinderjacke. Zunächst denkt sich der Mann nichts dabei. Als er aber kurz austreten geht und dazu in das kleine Waldstück geht, findet er noch einen Schulranzen und einen Turnbeutel. Er geht näher und öffnet den Ranzen. Darin findet er ein Poesiealbum sowie Namen und eine Adresse in Cuxhaven. Der Mann hatte in der Presse von dem Fall gehört und informiert seinen Chef von seinem Fund.
Und der dann die Polizei.
Genau, ja. Mhm.
Und sind auch die Schulsachen von Lewke?
Ja, ja. Man sperrt alles rund um den Waldparkplatz ab und sucht nach der Leiche des Mädchens, findet aber keine. Allerdings ist die Leiche für einen kurzen Moment ganz nah, ohne dass die Beamten das ahnen können.
Wie meinst du das?
Also wie gesagt, die Polizei hat den Parkplatz abgesperrt. Man leitet den Verkehr um und in einem dieser Fahrzeuge, die umgeleitet werden, sitzt auch der Mörder von Lewke. Er ist zum Tatort zurückgekehrt, weil er den Schulranzen und den Turnbeutel wieder einsammeln wollte. Er hatte die dort nur zwischengelagert.
Oh nein, echt?
Ja, und nicht nur das, halte ich fest. Im Kofferraum hat er die Leiche des kleinen Mädchens liegen. Nah, aber nicht nahe genug. Aber die Polizisten ahnen natürlich auch nichts davon und leiten auch dieses Fahrzeug nun weiter.
Das ist ja Wahnsinn. So nah und dann doch so weit vom Lösen des Falls entfernt. Aber wie du schon sagst, sie können natürlich auch nicht ahnen, dass in einem der Fahrzeuge das tote Kind liegt. Denn der Mann hat Lewke getötet, das wissen wir.
Ja, auf den Tatablauf komme ich später nochmal zurück. Ich würde gerne vorher noch erklären, wie und wo man Lewke dann letztendlich findet.
Okay, mach das. Ja.
Zunächst passiert allerdings wenig, obwohl man überall in der Presse nach ihr sucht. Auch Aktenzeichen XY berichtet darüber. Man ist aber auch sehr trickreich in der Ermittlung. Man kann Duplikate ihrer Kleidung bei der Firma, die die Sachen hergestellt hat, sogar besorgen. Was nicht nur für die Fahndung wichtig ist, sondern man hat nun auch Vergleichsfaserspuren, die man eventuell anwenden kann, wenn man ähnliche Fasern bei einem Verdächtigen findet.
Verstehe.
Außerdem stellt man Videofallen auf. So möchte ich es mal zumindest nennen, Videofallen, denn die Polizei scheint zu ahnen, dass der Entführer, und die Polizei geht bis dato von einer Entführung aus, dass der Entführer nochmal zum Fundort der Kleidung zurückkehrt.
Was er ja auch getan hat.
Ja, das wissen sie zwar nicht, aber es ist so, ja. Sie filmen also die Autos, die dort zum Waldparkplatz kommen und sich einen Schaukasten ansehen, der dort extra aufgestellt wurde.
Einen Schaukasten?
Ein Schaukasten mit Informationen zu Lewke, also ein Foto von ihr und die Kleidung, die sie am Tag ihres Verschwindens trug. Und auch in diesem Schaukasten baut man eine Kamera ein, um zu sehen, wer sich das denn anschaut.
Können Sie denn den Täterkreis eingrenzen? Das sind ja sicherlich wahnsinnig viele Daten, wenn Sie jedes Fahrzeug und jede Person überprüfen wollen, die dort auf den Bildern zu sehen ist.
Ja, also es gibt den Hinweis einer Mitschülerin von der Schule, auf der Lewke war. Die hat nämlich am Tag von Lewkes Verschwinden einer Lehrerin gesagt, dass ein Mann im Gebüsch die Kinder beobachtet hätte. Und der Mann sei dann mit einem blauen Auto weggefahren.
Und das ist glaubwürdig?
Ja, weil das Mädchen direkt zu der Lehrerin gegangen ist und ihr davon erzählt hat, und zwar noch bevor Levke ja verschwand, also noch in der Schule.
Interessant. Man sucht dann wahrscheinlich jetzt auf den Aufnahmen nach so einem Fahrzeug.
Richtig. Und man kann es sogar noch weiter eingrenzen, denn das Mädchen sagte, dass das Auto ein Kennzeichen aus dem Siegburg-Kreis gehabt hätte.
Okay, das ist ja was.
Ja. Es gibt sogar ein Phantombild, da kannst du mal gucken.
Mhm. Ein Mann mit Sonnenbrille und Oberlippenbart und ja, Kurzhaarfrisur.
Genau, das Mädchen sagte außerdem, dass der Mann irgendwie eine schiefe Nase gehabt hätte. Aber auch diese Fahndung bringt zunächst nicht den erwünschten Erfolg. Und so muss man bis August warten, bis es endlich Neuigkeiten in der Angelegenheit gibt. Leider allerdings keine schönen.
Ja, man findet die Leiche von Levke.
Ja. Ja.
Wo findet man sie?
Rund 400 Kilometer entfernt im Sauerland. Genauer gesagt in Attendorn, nördlich von Siegen.
Siegen, aber nicht Siegerland.
Nein, das ist leider ganz woanders. Okay. Und nun fragt man sich, wie Levkes Leiche 400 Kilometer von der Nordsee bis ins Sauerland gekommen ist.
Ja, und vor allen Dingen, warum?
Ja. Ja.
Wer findet sie denn?
Eine Personengruppe, die irgendwie gefühlt ständig Leichen findet. Ich finde, man sollte zwei Menschengruppen ehrenamtlich als Polizeibeamte nutzen, nämlich Spaziergänger mit Hunden und Pilzsammler.
Ja, das stimmt. Die haben schon wirklich oft in unseren Fällen Leichen gefunden. Ja, ja.
Und so ist es auch hier. Diesmal ist es ein Pilzsammler und dieser Pilzsammler stößt am 23. August 2004 in einem Fichtenwäldchen namens Reeperhöhe auf eine stark verweste Leiche. Und zwar so stark, dass man zunächst nur sagen kann, dass es sich um eine weibliche Person unter 18 Jahren handelt.
Man kommt also nicht direkt auf Levke. Gut, man ist ja auch 400 Kilometer entfernt. Das ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke.
Ja, du sagst es. Aber man kann Teile der Kleidung sicherstellen. Unter anderem ein Markenetikett und Reste der Hose. Man kontaktiert also die Firma, um Näheres zu dem Kleidungsstück herauszufinden. Und hat zufälligerweise genau die Frau am Apparat, die einige Wochen zuvor die Polizei im Fall Levke auch Auskunft über die Kleidung gegeben hatte.
Das ist ja mal eine glückliche Fügung. Und der fällt das dann wahrscheinlich jetzt auf, dass hier wieder die Polizei in einem Fall ermittelt und kann eins und eins zusammenzählen.
Genau so ist es, ja. Sie gibt den Hinweis auf den Fall Levke und nach einem DNA-Abgleich steht auch fest, ja, die Leiche ist von Levke.
Traurige Gewissheit. Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die Ungewissheit, was mit der Tochter passiert ist oder die Nachricht, dass sie tot ist. Was denkst du?
Boah, ja, schwer zu sagen, ne? Hast du recht. Wahrscheinlich ist es schlimmer, in dieser Ungewissheit und Hoffnung zu leben, als Klarheit zu haben und dann wenigstens trauern zu können, weißt du? Also, so kann man zumindest abschließen. Vergessen kannst du es eh nicht, aber du hast auch einen Ort zum Trauern. An so einem Grab, wo du dich deiner Tochter dann zumindest nahfühlen kannst.
Ja, ja, das denke ich auch. Aber gibt es denn auch neue Spuren durch den Leichenfund?
Ja, nicht wirklich. Wobei man weiß, wo Levke entführt wurde und wo ihre Leiche abgelegt wurde. Immerhin, das ist ja nun klar. Also versucht man nun herauszufinden, was diese beiden Orte verbindet. Man bindet die Presse ein und fragt, wer einen hierbei vielleicht helfen kann.
Das ist natürlich geschickt. Also sie fragen nicht direkt, wer Personen kennt, die etwas mit beiden Orten verbinden, sondern wer helfen kann. Bekannten oder Arbeitskollegen zu bezichtigen, etwas mit einem Kindermord zu tun zu haben, ist eine Sache, aber der Polizei einen Hinweis zu geben, aller fragen Sie doch mal XY, der kann Ihnen da vielleicht helfen, weil er ja ein Boot in Cuxhaven liegen hat und dort am Wochenende immer hinfährt. Das ist natürlich was anderes.
Ja, genau. Und das ist auch genau der Ansatz, den die Ermittler verfolgen. Und tatsächlich gehen 126 Personenhinweise bei der Polizei ein. Also Namen, die Ermittler jetzt überprüfen müssen.
Ist da auch der Mann dabei, von dem Philipp uns am Anfang erzählt hat?
Ja. Es geben sogar zwei Personen unabhängig voneinander den Hinweis auf diese Person ab, und zwar von einem Jugendfreund und von einer Frau aus dem Dorf, in dem die Person aufwuchs, auf die hingewiesen wird.
Dann wollen wir jetzt aber auch mal wissen, wer das ist.
Es handelt sich dabei um Mark Hoffmann, Jahrgang 1973. Er ist zum damaligen Zeitpunkt 31 Jahre alt und lebt in Bremerhaven. Geboren ist er aber in Plettenberg im Sauerland und dort fährt er auch öfter noch hin, wenn er seine Großmutter besucht.
Passt, ist aber natürlich noch kein Beweis.
Nein, natürlich nicht.
Erzähl uns noch etwas über ihn. Was macht dieser Mark Hoffmann so? Was ist sein Background?
Na, wie gesagt, er kennt sich dort im Sauerland sehr gut aus, weil er dort geboren und aufgewachsen ist. Er wächst als Einzelkind auf. Als er 7 ist, zieht die Familie ein paar Kilometer weiter zur Oma ins Haus nach Nuttmecke. Seine Oma Ilse und Opa Erwin wohnen dann in der ersten Etage und sie im Erdgeschoss.
Wie kann ich mir das da in Nutmeckel vorstellen? Wie groß ist das Dorf?
Ach, das sind keine 10 Häuser. Einmal in der Stunde kommt der Bus und fährt dann in die Kreisstadt Attendorn rüber. Nach 8 Uhr abends ist dann endgültig Funkstille. Kein Bus, nichts mehr.
Okay, und die Eltern von Marc?
Sein Vater ist zur See gefahren und eher ein stiller Mensch, anders als die Mutter Elke. Sie ist Krankenschwester und scheißt schon mal das halbe Dorf zusammen, wenn ihr Sohn mal wieder von den anderen Kindern gehänselt wird. Ja, und das kommt ziemlich oft vor.
Weswegen?
Marc hat einen Hüftschaden und stottert. Außerdem ist er dicker als die anderen Kinder und wird daher nicht so akzeptiert. Nur bei seiner Mutter fühlt er sich sicher.
Ein Muttersöhnchen, kann man das
ja,
so sagen?
Ja. Okay. Sie packt ihn noch mit 14 Jahren den Schulranzen und sagt ihm, was er anziehen soll. Aber er ist immerhin körperlich sehr stark und hat Kraft. Manchmal weiß er gar nicht, wohin damit. Er hat einen Kumpel in dieser Zeit namens Thorsten, der berichtet davon, wie sehr Marks Mutter dem Jungen dennoch immer alles abgenommen hat.
War er denn ein schlechter Schüler?
Ja, schon eher. Er wird mit 7 eingeschult und bleibt dann in der Grund- und Hauptschule sitzen. Mit 16 verlässt er ohne Abschluss die Hauptschule nach der 8. Klasse. Dann arbeitet er 3 Jahre als Hilfsarbeiter beim Attendorner Bauhof.
Was macht er da?
So Unkraut jäten, Hecken schneiden, so Sachen halt. Aber auch da überzeugt er nicht und fliegt schließlich raus. Er schaut lieber Videofilme, hauptsächlich Gewalt- und Horrorfilme. Das wird ihm aber irgendwann auch zu langweilig und er fängt an, echte Gewalt auszuüben.
Nenn mal ein Beispiel.
Also er fängt zum Beispiel Frösche und nagelt sie an die Wand oder schneidet ihnen die Beine ab, um zu sehen, wie weit sie dann noch hüpfen können.
Wow, das ist krass.
Ja, anderes Mal spritzt er Mäusen Badreiniger und schaut zu, wie die Tiere im Anschluss dann verenden.
Puh, also schon ziemlich sadistische Züge.
Ja, auf jeden Fall. Mit dem Luftgewehr seines Opas schießt er dazu gerne auf Vögel, also alles, was du dir so vorstellen kannst, ne? Oder auch nicht vorstellen willst.
Ja. Er scheint auf jeden Fall sehr einsam zu sein. Du sagst ja, er wird von den anderen Kindern und Jugendlichen gemieden.
Ja, nicht nur gemieden, sie machen sich auch lustig über ihn. Also er hat da nichts zu lachen im Dorf. Sie nennen ihn im Schwimmbad zum Beispiel Einei, weil er von Geburt an nur einen Hoden hat. Also das ist natürlich auch fies und macht was mit so einem Jungen, ist klar. Als er dann endlich einen eigenen Führerschein hat, ist das für ihn die pure Freiheit. Endlich kann er raus aus dem Dorf und weg. Er fährt nun stundenlang mit dem Auto durch die Gegend.
Das behält er ja später auch bei.
Ja, das ist sowas wie sein Hobby sogar. Als er 20 wird, lernt er dann endlich auch mal ein Mädchen kennen. Und diese 19-Jährige wird prompt schwanger von ihm. Er will das Kind unbedingt behalten und so kommt seine erste Tochter Laura auf die Welt. Nachdem er 1994 aber eine 17-jährige Anhalterin vergewaltigt, verlässt seine Freundin ihn.
Moment, er vergewaltigt eine 17-Jährige in seinem Auto?
Ja.
Okay, das ist aber schon ein krasser Sprung. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt im Dorf erst recht zur Persona non grata wird. Die kommen doch mit, wie er Ärger mit der Polizei hat, oder?
Ja, seine Mutter erzählt allen, dass Marc lediglich eine Fußgängerin angefahren habe. Kurz darauf zieht die Familie dann aber nach Bremerhaven, also ein bisschen fluchtmäßig. Mhm. Ne? Vielleicht ja, ist es auch eine Art Flucht, um weitere Fragen aus dem Weg zu gehen, wie du schon gesagt hast. Marc nimmt jedenfalls seine Tochter aber mit.
Ist denn die Mutter des Kindes einverstanden?
Ja. Das ist keine Entführung jetzt oder so. Das ist im Jahr 1995. Dann folgt aber ein schwerer Schicksalsschlag, denn der Vater von Marc stirbt an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.
Das Schicksal meint es aber auch nicht gut mit ihm.
Ja, wohl wahr. Im gleichen Jahr tritt er dann dem freiwilligen Fahrdienst des Roten Kreuzes bei und lernt die erst 16-jährige Anja kennen. Die beiden werden ein Paar und bekommen schließlich auch eine Tochter namens Sophie Andrea. Trotz ihres jungen Alters ist diese Anja aber ziemlich tough. Man kann auch sagen, sie hat die Hosen in der Beziehung an.
Wie seine Mutter.
Genau. Vielleicht gefällt ihm das auch. Und die beiden verstehen sich dennoch überhaupt nicht gut.
Wen wundert, sie sind sich wohl zu ähnlich. Ja.
Ja, wahrscheinlich. Marc Hoffmann arbeitet dann bei einer Sicherheitsfirma und kontrolliert unter anderem Fahrkarten in Bussen. Dabei lernt er ein Mädchen kennen. Auch sie ist erst 17 und auf dem geistigen Stand einer 7- bis 8-Jährigen. Dennoch lädt er dieses Mädchen auf eine Spritztour in seinem Auto ein und fällt dabei dann über sie her.
Wieder eine Vergewaltigung?
Eine versuchte. Die 17-Jährige kann sich befreien und flüchten. Aufgrund ihrer Beeinträchtigung kann sie aber keine wirklich brauchbare Aussage machen. Und das Verfahren gegen Mark Hoffmann wird daraufhin eingestellt.
Und seine Frau, weiß sie davon?
Ja, das ist die Zeit, in der Anja glaubt, dass er eine andere hätte, weil er so viel mit dem Auto wieder unterwegs ist. Außerdem habe er eine Schwäche für junge Frauen. Das weiß sie. Sie ist sich sicher, dass er häufig in die Van Heukelumstraße fährt. Das ist wohl der Straßenstrich von Bremerhaven. Bald darauf trennt sie sich dann von ihm.
Also es gibt schon einige Hinweise darauf, dass er eine tickende Zeitbombe ist. Angefangen bei der Tierquälerei, dann die Vergewaltigung im Auto, die zweite beinahe Vergewaltigung, bei der er einfach nur Sauglück hatte, dass sein geistig beeinträchtiges Opfer ihn nicht hundertprozentig identifizieren konnte.
Und dennoch ist es ein großer Schritt zu einem Mord hin.
Klar. Und nun gibt es ja auch noch die Hinweise von zwei Personen auf Mark Hoffmann. Die Polizei geht diesen auch nach, aber das ist nicht von Erfolg gekrönt.
Nein, die Polizei versucht ihn im September mehrmals aufzusuchen und zu befragen, genau wie es Philipp im Vorspann erläutert hat. Aber Mark Hoffmann schafft es, diesen Treffen immer aus dem Weg zu gehen.
Also das finde ich schon etwas dünn von Seiten der Polizei, wenn ich das sagen darf. Ja. Immerhin geht es hier um Kindermord. Da kann ich dir nicht einfach sagen, okay, ich habe 2-3 Mal geklingelt, aber er ist nicht da. Na gut, tschüss.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also im besten Falle unglücklich, im schlechtesten Falle einfach nur schlampig. Aber letztlich gelingt es der Polizei doch noch, ihn zumindest aufs Revier zu zitieren. Man wirft ihm dazu eine Vorladung in den Briefkasten und bestellt ihn ein.
Da hätte man aber auch 8 Wochen vorher schon drauf kommen
können. Ja, richtig. Jedenfalls wird er nun auch am 16. November auf der Wache vorstellig. Man befragt ihn zu der Sache. Ja, er habe von der schlimmen Sache mit Lewke gehört. Ja, er fahre regelmäßig zu seinen Verwandten ins Sauerland und ja, er habe auch ein Alibi für den Tag von Lewkes Verschwinden.
Da bin ich aber mal gespannt.
Er sei an diesem Tag bei einer Maßnahme des Arbeitsamtes bei einer Abbruchfirma in Bremerhaven tätig gewesen. Noch während man ihn vernimmt, checkt man das telefonisch ab und tatsächlich der Arbeitgeber bestätigt, dass Hoffmann an diesem Tag für die Firma gearbeitet habe. So steht's in den Unterlagen. Er sei als Beifahrer mit einem LKW-Fahrer unterwegs gewesen.
Hä?
Ja, gut, also warte ab.
Okay,
ja. Jedenfalls ist Hoffmann damit erstmal entlastet. Allerdings kommt dem zuständigen Kollegen dennoch an Hoffmanns Aussage etwas irgendwie seltsam vor. Zum einen ist zwar auf ihn kein Auto zugelassen, aber zur Wache kommt er dennoch mit einem Auto, nämlich das Auto seiner Mutter.
Und das ist blau und ist im Siegerland zugelassen.
Es ist ein dunkelblauer Honda Civic, aber das Phantombild sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Das mag auch alles ein Grund sein, warum man ihn nicht mit Nachdruck gesucht hat. Dennoch kommt das dem Beamten irgendwie komisch und verdächtig vor. Und als er Hoffmann zu dem Auto befragt und wissen möchte, ob es okay sei, wenn man das Auto kriminaltechnisch untersuchen würde, da sagt Hoffmann zwar ja, aber er kommt mit einer skurrilen Story nun um die Ecke.
Okay.
Dazu muss ich erst noch erzählen, was die Polizei wieder für einen Trick angewandt hat. Das hatte ich vergessen.
Schieß los.
Also um den Druck auf den Mörder zu erhöhen, lässt die Polizei die Mitteilung verbreiten, dass man am Fundort von Lewkes Leiche einige Zweige spurentechnisch untersuchen werde. Diese Fichtenschonung Reeperhöhe sei so eng und dicht bewachsen gewesen, dass der Täter hier wahrscheinlich womöglich Spuren wie Haare oder Ähnliches hinterlassen haben könnte.
Und ist das so?
Also eigentlich ist das nur ein Trick, um den Täter so psychisch etwas unter Druck zu setzen. Aber man veranlasst wirklich Zweige abzusuchen und auch abzuschneiden, um sie im Anschluss auszuwerten. Und so verrückt es klingt, man findet tatsächlich Haare.
Krass.
Ja, obwohl es nur ein Trick war.
Ja.
Jetzt aber zurück auf die Polizeiwache und Hoffmanns Aussage bei dieser Polizei. Er meint, als er letztens im Sauerland war, da wollte er einen Freund besuchen. Auf der Fahrt dorthin habe er aber einen Wildunfall bei einem Waldstück gehabt. Er sei dann ausgestiegen und sei dem Wild durch den Wald hinterhergegangen, um es zu suchen. Habe es aber nicht gefunden und sei dann wieder nach Hause gefahren.
Ah, verstehe. Er hatte von der Aktion mit den Zweigen in der Presse gehört und wollte nun eine Erklärung abliefern, warum man vielleicht Spuren von ihm gefunden haben könnte. Er ist also in die Falle getappt.
Kann man so sagen, genau. Zunächst darf er erstmal aber wieder gehen. Aber sein Verhalten veranlasst die Ermittler nun dazu, sich das alles nochmal genauer anzuschauen. 2 Tage später, also am 18. November, überprüft man sein Alibi nochmals genauer. Und siehe da, man erkennt, dass das Alibi doch nicht so stabil ist.
War er doch nicht dort bei der Firma arbeiten oder hat ihn der Chef gedeckt oder?
Nee, das nicht, aber am besagten 6. Mai war Mark Hoffmann zwar tatsächlich als Beifahrer in einem LKW eingeteilt worden, allerdings kommt nun heraus, dass der Fahrer des LKWs aus privaten Gründen ab 10 Uhr freinehmen musste. Und Mark Hoffmann wurde nach Hause geschickt. Die Info wurde aber nicht in die Unterlagen eingetragen und kommt jetzt erst heraus, weil man nochmal intensiv nachforscht.
Mark Hoffmann hat also für die Tatzeit gegen mittags kein Alibi mehr.
Richtig.
Tja.
Die Polizei entscheidet sich nun dazu, sein Telefon zu überwachen. Dort bekommen sie dann mit, dass er seiner Ex eine Frage stellt, nämlich ob sie ihm nicht ein Alibi geben könnte.
All das macht ihn immer verdächtiger, aber Beweise sind das dennoch nicht.
Na, wieder trickst die Polizei ein wenig und bittet ihn, dass er doch bitte zeigen möge, wo genau er damals diesen Wildunfall gehabt habe.
Dort im Sauerland.
Ja. Man sagt, dann könne man ihn besser als Verdächtigen ausschließen, wenn man das vor Ort verstehen würde. In Wahrheit möchte man aber nur sehen, wie er reagiert, wenn er in die Nähe des Fundorts kommt, wo man Lefkes Leiche fand.
Und lässt er sich darauf ein?
Er sagt den Termin zunächst kurzfristig ab, aber bei einem zweiten Termin lässt er sich tatsächlich darauf ein und zeigt den Ermittlern, wo er den angeblichen Wildunfall hatte. Und das ist tatsächlich nur ein paar Meter vom Fundort entfernt.
Verhält er sich denn auffällig?
Nee, er zeigt überhaupt keine besonderen Regungen. Wir werden noch beim Prozess erfahren, dass das aber auch eins seiner Hauptmerkmale ist. Er ist absolut unempathisch, was Gefühle anderer betrifft. Angefangen von den Tieren bis zu dem, was er Menschen antut. Er kann das komplett von sich abspalten.
Und nun?
Ja, man ist sich dennoch sicher, dass man hier den richtigen vor sich hat. Dieser Vororttermin war am 7. Dezember, glaube ich, und einen Tag später, am 8. Dezember genau, erwirkt man eine Hausdurchsuchung bei ihm. Man findet auch ein paar Sachen, wie einen Kabelbinder, der identisch zu dem ist, der Lefke um den Hals gelegt wurde. Aber das ist auch ein Massenprodukt, also kein wirklicher Beweis. Man nimmt Mark Hoffmann nun mit auf die Wache und fährt auf dem Weg dorthin extra an 2, 3 ja, neuralgischen Orten vorbei.
Was heißt das?
Also man legt die Route zum Verhör extra so, dass man sowohl an dem Waldparkplatz vorbeifahren muss, als auch an dem Haus der Familie, wo Lefke verschwand. Aber auch hier keinerlei Regung oder Reaktion seitens Hoffmanns. Aber man hat mittlerweile schon ein paar Joker in der Hinterhand. Zum einen hat man in seinem Fahrzeug, also das der Mutter, das er benutzte, Faserspuren entdeckt, die man den Duplikaten von der Kleidung Lefkes zuordnen kann.
Von der Hose und dem Pulli.
Genau, ja, von denen.
Ja.
Und was noch besser ist, es gibt einen Treffer an Lefkes Jacke. Eine sogenannte Mischspur, die auf Hoffmann hindeutet.
Was heißt hindeutet?
Also man hatte Hoffmann DNA auch abgenommen, angeblich auch, um ihn als Täter nur ausschließen zu können. In Wirklichkeit hatte man aber seitens der Kriminaltechnik Fremd-DNA an Lefkes Kleidung sichern können. Eine Mischspur, die man nun zu 1:130.000 Mark Hoffmann zuordnen kann.
Aber was bedeutet Mischspur?
Also eine Mischspur entsteht, wenn DNA-Material verschiedener Personen auf einem Gegenstand oder an einem Ort vermischt werden. Zum Beispiel durch den Kontakt von mehreren Personen mit demselben Gegenstand.
In dem Fall Lefkes Kleidung, die wahrscheinlich ihre DNA enthält oder die ihrer Geschwister.
Ja, so eine Mischspur ist zwar nicht so eindeutig und aussagekräftig wie Blut oder Sperma des Täters, aber man kann den Kreis der Spurenverursacher extrem eingrenzen. Das ist so, als würden mehrere Personen an ein und derselben Zigarette ziehen und alle übertragen ein wenig DNA auf diese Zigarette.
Aber genügt das als Beweis?
Naja, also es ist ein starkes Indiz, aber kein Geständnis. Das wäre deutlich besser. Damals war auch noch keine Individualzuordnung dieser Mikrospur möglich. Heute wäre das mit dieser Mischspur sicherlich ohne Probleme machbar. Aber das war ja vor über 20 Jahren. Also entschließen sich die Ermittler dazu, ihn beim Verhör damit nun zu konfrontieren. Und einer der Ermittler, der einen guten Zugang zu ihm hat, fordert ihn auf, doch wenigstens einmal in seinem Leben Verantwortung zu übernehmen.
Und?
Hoffmann sitzt zunächst nur stumm auf seinem Stuhl. Es herrscht absolute Stille. Mehrere Minuten. Und dann sagt er, ja, davon wird sie doch auch nicht mehr lebendig.
Ja, gibt es also zu.
Ja, es ist der Anfang. Am 10. Dezember 2004 gesteht Mark Hoffmann dann schließlich tatsächlich den Mord an Lefke. Und von da an schweigt er aber wieder.
Und der Mord an dem Jungen?
Damit hätte er überhaupt nichts zu tun, sagt er.
Macht er denn vorher eine Aussage, wie sich die Tat zugetragen hat?
Ja, das erklärt er noch sehr detailreich. Im Rahmen seiner Maßnahme vom Arbeitsamt Bremerhaven ist er tatsächlich an diesem Tag eben als Beifahrer in dem LKW unterwegs gewesen. Ne? Das wissen wir ja.
Und dann wurde er nach Hause geschickt, weil der Kollege aus privaten Gründen nicht weiterarbeiten konnte.
Ja.
Übrigens auch heftig, wenn man sich überlegt, dass es nicht passiert wäre, wenn ganz normal weitergearbeitet worden wäre. Gell?
Ja, absolut. Das hat sich der Fahrer sicher auch gedacht, der dann private Gründe da angegeben hatte. Aber das kann man ja nicht ahnen. Also.
Ja, klar.
Jedenfalls ist Mark Hoffmann dann gegen 10 Uhr in sein Auto gestiegen.
Besser gesagt, in das Auto seiner Mutter.
Ja, genau. Er fährt ziellos umher und kommt zufällig am Haus im Stadtteil Altenwald vorbei, vor dem Levke steht und auf die Ankunft ihres Vaters wartet. Hoffmann fährt mindestens 5-mal an ihr vorbei. Dann hält er schließlich und spricht Levke an. Er behauptet, dass ihre Mutter Ulrike etwas Schlimmes passiert sei. Und Levke steigt zu ihm ins Fahrzeug.
Obwohl die Eltern genau davor gewarnt hatten, nicht bei Fremden ins Auto einzusteigen.
Ja. Ja. Hinten im Auto ist übrigens noch der Kindersitz von Hoffmanns jüngster Tochter eingebaut. Ja. Ja, er fährt dann mit Levke rund 60 Kilometer. Südlich von Bremerhaven missbraucht er dann das Mädchen. Dann fährt er 50 Kilometer weiter zu einem Waldgebiet und tötet sie dort mit dem Kabelbinder. Er bedeckt ihre Leiche nun mit etwas Ästen und Laub. Ihren Ranzen, Turnbeutel und Jacke bunkert er an diesem Waldparkplatz, weil er zum Essen mit seiner Frau Anja und seinen Töchtern verabredet ist. Später will er wieder zurückkommen und sowohl Levke als auch ihre Sachen an einem geeigneteren Platz loswerden.
Wahnsinn. Und niemand ahnt was, weil er sich auch nicht komisch verhält.
Naja, die Situation zwischen ihm und Anja ist eh angespannt, denn sie haben sich ja bereits getrennt. Er wohnt nun mit seiner 10-jährigen Tochter Laura aus der früheren Beziehung im Sauerland zusammen in einer neuen Wohnung. Die hat er erst übrigens auch vor 5 Tagen bezogen. 70 Quadratmeter, 300 Euro kalt.
Wahnsinn, wie findest du das alles raus? Weißt du auch noch die Adresse von ihm?
Deichstraße 97 in Bremerhaven, 3. Stock.
Ernsthaft?
Ja, also jedenfalls ist das gemeinsame Kind von ihm und seiner Frau Anja, die 2-jährige Tochter, bei der Mutter geblieben. Mhm. Man hat die Kinder also so ein bisschen aufgeteilt und man isst ab und zu immer mal noch zusammen zu Abend, wie auch an diesem Tag.
Okay, weiter. Er ist nun also zum Abendessen losgefahren und sitzt dort ganz ruhig am Tisch mit seiner Ex und den beiden Töchtern.
Die hatten zwischenzeitlich schon angerufen und gefragt, wo er denn bleibe. Und so kommt er erst am nächsten Tag dazu, sich um die Leiche von Levke und deren Schulsachen zu kümmern, die er ja gebunkert hat. Er fährt also nach der Arbeit zum Ablageort von Levkes Leiche zurück und legt sie in den Kofferraum. Dann fährt er weiter in Richtung des Waldparkplatzes.
Aber auf dem Waldparkplatz wimmelt es bereits von Polizei, weil die Sachen von Levke schon gefunden wurden. Dann wird Mark Hoffmann mit der Leiche im Kofferraum von der Polizei umgeleitet.
Ja, genau. Er fährt Levkes Leiche im Anschluss 400 Kilometer entfernt in den Wald ins Sauerland und legt sie dort in der Reeperhöhe ab, wo sie erst Monate später von dem Pilzsammler dann gefunden wird.
Das muss man auch erstmal sacken lassen.
Hm.
Aber zumindest sitzt der Täter nun in U-Haft und hat mittlerweile auch die Tat gestanden. Allerdings ist in der Zwischenzeit ja noch ein weiteres Kind abhanden gekommen, der 8-jährige Felix. Aber die Polizei bringt diese beiden Taten erstmal nicht zusammen.
Nein, leider nicht, denn es ist erstens eine Ecke weg und zweitens ist es eher unüblich, dass ein Sexualstraftäter sowohl Jung als auch Mädchen vergewaltigt. Mhm. Interessant ist aber, dass die Eltern der beiden Opfer von Anfang an ahnen, dass das ein und derselbe Täter begangen haben könnte.
Die Eltern von Levke und Felix.
Genau, die beiden Mütter tauschen sich auch aus. Sie telefonieren und sind sich sicher, dass es so sein muss, ein
aber
Täter.
Hofmann schweigt.
Der schweigt? Ja. In U-Haft sitzt er aber zusammen mit einem Mithäftling in der Zelle. Und dem erzählt er von weiteren Taten, von weiteren Kindern und weiteren Anhalterinnen. Unter anderem erzählt er ihm auch von Felix. Und zwar mit ziemlich genauen Details, etwa zum Aufenthaltsort der Leiche des 8-Jährigen.
Und der Mithäftling steckt das der Polizei?
Ja. Das muss natürlich erst überprüft werden. Nicht selten erhoffen sich Mitgefangene nur Hafterleichterung oder eine vorzeitige Entlassung bei solchen Geschichten. Aber man überprüft die Angaben und tatsächlich, ja, man findet die Leiche von Felix dann unterhalb einer Brücke des Flusses Geeste bei Bremerhaven. Genau an dem Ort, den Hoffmann beschrieben hatte und seinem Zellengenossen davon erzählt hatte.
Und die Mütter hatten damit also recht. Die Tat wurde von ein und demselben Täter begangen.
Und, ich hatte es Finn schon erwähnt, und das Tragische daran ist die Tatsache, dass Felix ermordet wurde, während die Polizei versucht hat, ihn, also den Täter, zu Hause anzutreffen. Genau eine Woche, nachdem er Felix getötet hat, liegt dann erst die schriftliche Vorladung in seinem Briefkasten.
Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße.
Ja, Anfang Januar 2005 räumen seine Anwälte auch den Mord an Felix schließlich ein. Am 30. Oktober 2004 war Hoffmann auf der Geburtstagsfeier seiner Mutter. Dort ist er aber frühzeitig losgefahren und fährt wie immer im Anschluss ziellos durch die Gegend. Dabei kommt er auch in die Nähe von Bremervörde, als er Felix gegen 16 Uhr auf seinem Rad sieht. Felix war bei einem Freund im Nachbardorf und ist nun wieder auf dem Rückweg. Hoffmann folgt dem Jungen und spricht ihn auf einem Parkplatz an. Er packt sein Fahrrad in den Kofferraum und fährt mit ihm in ein Waldgebiet bei Bremerhaven und wartet, bis es dunkel wird. Erst dann missbraucht er den 8-Jährigen und tötet ihn im Anschluss. Im Anschluss fährt er wieder Richtung Sauerland. Das Fahrrad wirft er in die Listertalsperre, nicht weit von dem Ort, wo er auch Lefkes Leiche abgelegt hatte. Das Fahrrad wird dort später auch gefunden. Die Leiche von Felix nimmt er aber wieder mit zurück und wickelt sie in Plastiktüten und Decken, die er mit Steinen beschwert, und wirft sie dann von einer Brücke bei Bremerhaven eben in die Geeste. Dort wird sie dann von Polizeitauchern geborgen.
Das ist unfassbar. Kann man davon ausgehen, dass er noch mehr Morde zu verantworten hat?
Definitiv, ja. Besonders einen Fall habe ich bei den Recherchen entdeckt, den man mit ihm in Verbindung bringt, weil es beinahe identische Muster gibt. Das war am 28. Juni 2001, als noch vor den Morden an Lefke und Felix die 10-jährige Adelina in Bremen verschwindet. Am 7. Oktober 2001, also ein paar Monate später, findet man dann ebenfalls ihre Leiche. Wieder eine Pilzsammlerin übrigens, die Leiche südlich von Bremen findet. Auch hier wurde das Opfer vergewaltigt und ermordet.
Aber Hoffmann sagt nun nichts mehr, weder einem Mitinsassen noch den Ermittlern.
Er schweigt seither und das auch übrigens bis heute.
Dann lass uns aber noch einen Blick auf den Prozess und das Urteil werfen. Der findet wo statt?
Der findet in Stade statt. Am 9. Mai 2005 kommt es dort zu einem Urteil. Der mittlerweile 31-jährige Mark Hoffmann wird wegen zweifachen Mordes, schweren sexuellen Missbrauchs und Kindesentziehung angeklagt. Mark Hoffmann schweigt auch hier während des kompletten Prozesses. Er zeigt auch hier übrigens überhaupt keine Empathie.
Davon haben wir schon gehört, ja.
Und das wird ihm auch ein Stück weit zum Verhängnis, denn ein Gutachten bestätigt, dass er zwar eine gestörte Gefühlswelt habe, er aber dennoch voll schuldfähig sei. Eine Veränderung sei daher in diesem Fall auch nicht zu erwarten, wodurch eine hohe Rückfallgefahr bestehe. Hoffmann sei auch kein Sadist, denn so einer labe sich am Leid der Opfer. Herr Hoffmann nimmt dieses Leid aber gar nicht erst wahr.
Wie lautet denn das Urteil?
Also die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stade verurteilt Mark Hoffmann am 29. Juni 2005 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Dazu stellt man auch die besondere Schwere der Schuld fest.
Dadurch ist keine vorzeitige Entlassung möglich. Er wird also aller Wahrscheinlichkeit für immer hinter Gittern sitzen. Sind denn die Familie mit dem Urteil einverstanden?
Ja, aber auch nicht mehr. Also einverstanden ja, aber das war's auch. Sie verspüren da keinerlei Genugtuung. Ihnen wurde das Liebste geraubt. Was ist da eine Haftstrafe, die 15 oder 30 Jahre andauert? Die Familien haben... ja, wie es so schön heißt, lebenslänglich bekommen.
Ja, das stimmt.
Ich möchte aber auch noch eins erwähnen, weil mir das bei den gesamten Recherchen aufgefallen ist. Hauptsächlich habe ich ja den Fall Lefke recherchiert und ich habe selten, vielleicht auch noch nie, eine Mutter erlebt, die so unfassbar stark reflektiert und besonnen war wie die Mutter von Lefke. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor ihr und ihrer Familie, wie sie mit diesem Schicksalsschlag umgegangen sind und heute auch noch umgehen. Ich weiß, sie ist heute Großmutter und die ganze Familie hat diesen Schicksalsschlag bemerkenswert in ihr aller Leben integriert.
Ja, ich glaube auch, nur so kann man damit umgehen und weiterleben. Ändern kann man es nicht, vergessen auch nicht. Also einen Umgang zu finden ist schwer, aber ja, möglich.
Ja, sie feiern Lefkes Geburtstag auch immer noch und tragen sie im Herzen bei sich, ohne dabei aber nur im Gestern zu leben. Also, liebe Familie Strassheim, falls Sie das hören, unseren allergrößten Respekt. Okay. Sie sind ein Vorbild für viele andere Familien, die durch solch eine schlimme Zeit gehen müssen.
Ja, ein schönes Schlusswort, Zeno. Vielen Dank für diesen Fall und damit verabschieden wir uns für heute und auch aus dem Bundesland Bremen, denn das war die letzte Folge dieser Staffel.
Schade. Ja? Ich mag Bremen irgendwie. Ist immer nett, wenn ich dort bin, oder?
Mhm. Ja, aber lieber Zeno und liebe Nachbarschaft, nicht verzagen, denn es geht schon sehr bald weiter mit der nächsten Staffel und dem nächsten Bundesland. Spätestens dort hören wir uns wieder.
Ja, und wir sehen uns ja auch schon bald wieder, zumindest einige von uns, denn im Januar haben wir unsere Live-Shows in Fulda. Die Termine sind leider beide bereits ausverkauft.
Lange
ausverkauft. Und das war noch nicht alles, denn wir legen ja auch euch noch ein ganz besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum.
Jawohl, ein mörderische Heimat-Spezial zum Thema Weihnachten. 3 Fälle in einer Folge, die alle etwas mit Weihnachten zu tun haben. Und da Geschenke keine Einbahnstraße sind, könnt ihr uns auch beschenken. Ja. Denn diese Folge wird exklusiv gestreamt werden. Das heißt, für alle, die uns unterstützen möchten, gibt es die Möglichkeit, diese Folge für einen kleinen Taler käuflich zu erwerben.
Ja, damit unterstützt ihr uns und unseren Podcast. Denn es ist nicht nur wahnsinnig aufwendig, diesen Podcast zu produzieren und euch kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Er kostet sogar auch Geld.
Ja, wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr uns damit unterstützen würdet. Und wir uns alle gegenseitig beschenken. Ansonsten geht es dann ganz normal mit der nächsten Staffel und dem nächsten Bundesland weiter.
Eine Sache möchte ich noch ergänzen, denn ein Teil dieser Downloadkosten, wie man es immer nennen mag, wird dem Weißen Ring zugutekommen, der Opferhilfe. Ich finde, das passt sehr gut. Ihr könnt was Gutes tun, wir können was Gutes tun. Es passt zum True Crime Podcast und wir können da einfach zur weihnachtlichen Stimmung ein bisschen was beitragen. Also, es geht in 2 gute Richtungen, den Weißen Ring und uns.
Ja.
Aber wir schauen noch, wann und wo vor allen Dingen auch die nächste Staffel beginnen wird. Ein paar Bundesländer haben wir ja noch. Wir sagen jedenfalls erstmal für heute vielen Dank, eine schöne Weihnachtszeit und bis nächstes Jahr.
Es sei denn, wir hören uns Weihnachten bei unserem mörderischen Heimat-Weihnachtsspecial nochmal. Für alle anderen, ciao, tschüss und bye bye. Für euch heute an den Mikrofon waren Shaggy Schwarz
und Zeno Diegelmann.